Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 der Programmierbar. Wir haben unsere fast komplette Standard-Crew dabei. Fabi, Sedi und ich, Dennis. Heute reden wir über Knative mit Dr. Roland Huss. Schön, dass du heute da bist, Roland. Und vielleicht direkt am Anfang möchtest du uns schon mal ein bisschen abholen, worüber wir heute reden. Was ist Knative?
Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, Knative ist ein Aufsatz auf Kubernetes, mit dem man Serverless-Anwendungen schreiben kann und betreiben kann. Und jetzt vielleicht ganz kurz, was Kubernetes selber ist. Also Kubernetes ist eine Orchestrierungsplattform für Docker-Container. Das ist ja, denke ich mal, so weit schon rübergeschwappt zu uns allen, was Container so sind. Und da geht es darum, also viele Docker-Container auf vielen Rechnern zu betreiben. Und ist relativ komplex anzuwenden für einen Entwickler, für einen wie mich auch. Und da haben sich jetzt verschiedene Aufsätze entwickelt. Einer davon ist Knative. Der erlaubt es dann im Prinzip, seine Anwendung sehr leicht gewichtig auf Kubernetes zu betreiben und hat noch andere Vorteile, die Serverless-Anwendungen haben, wie zum Beispiel auf Null zu skalieren. Das ist, glaube ich, einer der größten Vorteile von Knative, dass man im Prinzip die Anwendung quasi komplett runterfahren kann, wenn sie nicht benutzt wird.
Mhm.
Das ist so eine Nutshell, denke ich mal.
Sehr gut. Bevor wir gleich tiefer darauf eingehen, was hast du damit zu tun?
Ja, also ich selber bin ungefähr seit einem Jahr in dem Projekt dabei, was eigentlich gar nicht so schwer ist, weil das Projekt auch nicht viel älter als ein Jahr ist. Also insofern ist es relativ einfach. Ich arbeite bei Red Hat dort und bin hauptsächlich im Upstream tätig. Das heißt, ich bin in der Community tätig, mache dort viel zusammen mit anderen Firmen. Also das Projekt selber ist von Google gestartet worden. Und wir arbeiten da in so Working Groups zusammen. Jede Woche treffen wir uns da. Und gibt 8 verschiedene Working Groups und ich bin hauptsächlich in der Client Working Group engagiert und schreibe also quasi ganz kräftig auch mit an Knative selber.
Knative ist Open Source, ne?
Ja.
Das verstehe ich richtig. Und diese Working Groups, wie haben sich die formiert? Sind das dann alles, wenn du sagst, du bist in der Client Working Group, ist das dann ein Git Repository oder ist das einfach, ist Knative ein Git Repository und da sind verschiedene Unterbereiche aufgeteilt?
Also man muss Knative unterscheiden, es gibt verschiedene Subkomponenten von Knative, Subprojekte. Und die sind alle in einzelnen Git-Repositories aufgeteilt. Und jede Gruppe hat quasi eine eigene Working Group. Es gibt so eine übergreifende sogenannte Technical Overview Committee, was im Prinzip so die ganzen Gruppen zusammen koordiniert. Es gibt ein Steering Committee und eben verschiedene Gruppen, die dann an verschiedenen Teilaspekten arbeiten. Und bei Knative ist halt wichtig auch zu wissen, es gibt 2 ganz große Untergruppen. Also ich sage immer was Untergruppen, aber es gibt eigentlich 2 große Bereiche. Das eine nennt sich Knative Serving. Da dreht sich alles darum, wie ich eben Anwendungen flexibel skalieren kann, also rauf, runter skalieren kann, wie ich dann auch sehr flexibel den Traffic darauf verteilen kann auf den Anwendungen. Also es dreht sich alles darum, wie ich Services deployen kann. Und dann gibt es noch Knative Eventing und dabei dreht sich alles darum, wie ich von außen Events quasi zu meinen Services bekommen kann.
Im Endeffekt ist ja Knative dann setzt auf Kubernetes auf. Also was ist der große Unterschied, wenn ich jetzt serverless gehe?
Also Serverless ist ja erstmal ein riesen Buzzword.
Ja.
Jeder versteht unter Serverless was anderes. Und in der Beziehung jetzt oder im Zusammenhang mit Knative ist Serverless eigentlich die Idee zu sagen, dass du hast eine Anwendung, du deployst sie auf Kubernetes, das stehen ja auch irgendwelche Rechner dahinter, aber du als Nutzer, du siehst die Rechner gar nicht. Du deployst es quasi in so eine amorphe Masse so ungefähr und es wird dann betrieben für dich. Und Knative regelt dann zum Beispiel auch, wie denn die Last verteilt wird. Also wie oft denn deine Container skaliert werden. Also du hast ja normalerweise, wenn du auf Kubernetes was deployst, gibst du an, wie viele Replikas du haben möchtest. Also 3, 4. Du kannst dann sowas benutzen wie einen Horizontal Pod Autoscaler, der dann automatisch je nach CPU und Memory dann auch die Anzahl der Replikas verändert. Das heißt, die dann hoch und runter skaliert. Und Knative macht das Ganze noch einen Schritt weiter, indem es eben nicht nur auf CPU und Memory autoskaliert, sondern auf die Anzahl der Traffics, der Requests, die du reinkommst. Das heißt, der misst dann auch wirklich, Knative misst dann, wie viel HTTP-Requests parallel reinkommen. Und je nachdem skalierst du dann eben nach oben. Also wenn mehr Requests reinkommen, dann hast du dann eben doppelt so viele Container vielleicht, bis dann die Anzahl der Requests pro Container wieder unter einen gewissen Schwellwert fällt.
Okay.
Und aber das ist ja die eine Richtung, aber die andere Richtung ist noch viel spannender, nämlich dass du auf Null skalieren kannst. Das heißt, das kannst du normalerweise mit Kubernetes nicht. Das heißt, du kannst, wenn von außen jetzt kein Request reinkommt, dann wird deine Anwendung komplett runtergefahren auf Null Replikas. Und sobald dann der nächste Request wieder reinkommt, wird die Anwendung wieder hochgefahren und bekommt dann diesen Request. Das heißt, es gibt dann so einen Park-Service. Wenn von außen dann eine Anfrage kommt, dann bekommt er erstmal auf diesen Park-Service, falls die Anwendung noch nicht läuft. Und dann wird im Hintergrund die Anwendung in der Zwischenzeit hochgefahren.
Und wie lange dauert das Hochfahren?
Ja, das ist immer dieses Stichwort Cold Start. Also das ist immer so das ist natürlich das Kritische daran. Und es hängt natürlich ganz eindeutig davon ab, welche Anwendung du hast. Also was halt in dem Container läuft. Also es gibt Zeiten, die hast du immer, also wie du einen Pod zu schedulen, der Kubernetes muss entscheiden, auf welchem Knoten denn dein Container laufen soll. Aber die Anwendung hat natürlich eine Startup-Zeit und die ist letztendlich mit ausschlaggebend für den Cold Start. Mhm. Und ja, aber gesagt, das ist muss man sich halt überlegen, ob einem das wichtig ist, weil der Vorteil ist natürlich, wenn alles auf Null runterfährt, dann zahlt man natürlich auch nichts. Ne? Das heißt, wenn ich eine Anwendung habe, die wird vielleicht bloß, ich habe eine Weihnachtsbestellanwendung, die fährt nur im Dezember, wird die nur genutzt, dann kann ich die ganze Zeit laufen lassen und dann kostet mich die von Januar bis November gar nichts.
Das bezieht sich jetzt aber darauf, dass ich die Anwendung von meinem Cloud-Service-Provider nutze, gell? Weil die Rechner oder der Service, der das dann wieder hochfährt. Also ich stelle mir jetzt nur gerade vor, okay, jetzt haben wir einen Kubernetes-Cluster, das läuft, das muss ich auch bezahlen, auch wenn ich gar keine Container da laufen habe.
Ja, das stimmt. Also im Prinzip ist so, du hast den Kubernetes-Cluster, den kannst du auch dynamisch wachsen lassen und schrumpfen lassen. Das hat jetzt aber mit Kubernetes nichts zu tun. Da gibt es so ein Ding, das nennt sich Cluster-API, da kann man quasi dynamisch dann VMs dazu bestellen zu deinem Cluster und wieder abgeben. Wenn die Last dann, wenn man merkt, dass zum Beispiel die Hälfte deiner Knoten nicht genutzt wird oder nur halb genutzt wird, dann würden die ganzen Pods von der einen Seite zur anderen Knoten geschoben und der freie Knoten dann wieder runtergefahren. Das kann man auch dynamisch machen, aber es sagt, das ist was parallel zu Kubernetes läuft. Wo du natürlich recht hast, ist die Sache, dass du die Knoten haben musst, wenn du den Cluster selber betreibst. Aber es gibt auch gehostete Angebote, wie zum Beispiel Google Cloud Run. Das ist so das bekannteste, denke ich mal. Da siehst du dann auch noch gar nichts mehr von einem Kubernetes Cluster mehr. Da siehst du, hast du nur die Kubernetes API und kannst dann quasi deinen Container übergeben und dann wird im Hintergrund quasi deine Anwendung betrieben. Du zahlst nur für die Zeit, für die CPU und für die Memory, die deine Anwendung braucht.
Das heißt, dieser Worker, der da sitzt und wartet, der kostet da nichts?
Genau, der kostet da nichts. Auch jetzt bei Google Cloud Run kostet nichts. Das Schöne ist, man kann es auch schön noch testen, weil die haben auch eine Free-Tier. Das heißt, da zahlt man auch gar nichts. Und wenn man so eine, also ich habe zum Beispiel so eine Anwendung, um mein Abiturtreffen zu organisieren. Ne, da schaut vielleicht jeden Monat einer mal drauf. Mhm. Und die kann ich komplett frei betreiben damit. Ne?
Und das heißt, das Google-Produkt von Kubernetes ist Cloud Run.
Ja.
Oder könnte ich genauso gut, oder müsste ich es dann selbst machen, könnte ich auf die Container-Plattform Kubernetes noch draufsetzen und sozusagen noch parallel dazu, wenn ich meinen Kubernetes-Cluster eh habe, da noch ein Serverless-Teil mit draufpacken?
Genau, also das kann man auf jeden Fall machen. Und Cloud Run ist das Produkt von Google. Ich muss natürlich jetzt unser Produkt auch nennen.
Ja, klar.
Das ist OpenShift Serverless, was im Prinzip halt auf OpenShift läuft, was einfach ein Zusatz ist von OpenShift. Und du kannst es aber auf jedem Kubernetes-Cluster selber installieren. Das heißt, es ist auch Open Source und du kannst es auf Minikube laufen lassen. Das geht genauso. Du kannst es auf diesen auch Docker, auch Kubernetes for Desktop, Docker for Desktop mit Kubernetes kann man es auch laufen lassen. Also es ist alles ein paar YAML-Files. Man muss dazu wissen, dass aktuell noch Istio benötigt wird als Unterlage, als Grundlage von Kubernetes. Und Istio ist ein sogenanntes Service Mesh. Das ist so ein Zusatzteil, was man eigentlich normalerweise braucht, um Tracing einzuschalten, Logging einzuschalten, von außen, ohne dass man seine eigene Anwendung quasi anpassen muss. Aber das ist im Prinzip nur dazu da, für dieses flexible Routing, dazu wird es benötigt, ist aber gerade, sage ich mal, auf dem Weg raus. Das heißt, man versucht, das Kubernetes noch leichtgewichtiger zu machen, dass es auch wirklich überall auch gut läuft.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt aktuell ist auch, also sozusagen Cloud Run bringt das schon mit, Istio wahrscheinlich drunter liegend, aber in Kubernetes wären es eben noch beide Installationen oder beide Konfigurationen, die ich tätigen müsste.
Genau, und es ist so, bei Cloud Run weiß man gar nicht, was drunter ist. Also wenn du dieses Gehostete nimmst, da ist zum Beispiel so, da ist wahrscheinlich gar kein Kubernetes drunter, da ist einfach Google App Engine drunter. Und das ist auch die Idee von Kubernetes, dass es eine eigene abstrakte API ist, die über Kubernetes steht und die kann eben, normalerweise ist sie über Kubernetes implementiert, aber die kann auch durch was anderes implementiert werden.
Aha, ist also komplett losgelöstes Projekt.
Ja, das ist, so ist die Idee. Also die Realität ist so ein bisschen vermischt. Also es ist nicht so ganz klar die Grenzen. Was ist jetzt Kubernetes, was ist Kubernetes? Man kann sich so vorstellen, es ist einfach so ein Subset von Kubernetes eigentlich und implementiert ist Kubernetes über sogenannte Custom Resource Definitions, also CRDs, die eben dann die ganzen Kubernetes-Objekte dadurch abbilden.
Okay, das heißt, ich habe auf jeden Fall den Vorteil dadurch, dass ich auf Null runterskalieren kann, wahrscheinlich für Services, die eben nicht so häufig oder durchgehend, also ich meine, unsere Services werden jetzt durchgehend beschossen. Ich glaube, dass sie bei uns auf Null runterskaliert werden, ist wahrscheinlich relativ gering.
Hast du da vielleicht noch ein paar andere Beispiele? Weil ich überlege, also gerade wenn man sagt, das ist irgendwie auch für größere Firmen oder sowas vielleicht, also was Was sind noch die Anwendungsfälle, wo die Skalierung auf null ein guter Faktor ist?
Also es sind tatsächlich eigentlich alle Anwendungsfälle, wo du quasi eine gewisse Peak-Last hast und dann vielleicht danebenher gar keine Last. Also ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel eine Arztpraxis, wo die halt ihre Abrechnung am Ende des Monats macht und dann halt diesen Dienst, seinen Abrechnungsservice dann vielleicht irgendwo anspricht, aber dann machen halt alle Arztpraxen zur selben Zeit. Brauchst du unheimlich viel Last, aber den Rest des Monats passiert da gar nichts zum Beispiel. Und wie gesagt, das mit dem Nullskalieren, das sollte man vielleicht nicht so hochhängen. Das Wichtige ist wirklich dieses dynamische auch hochskalieren, basierend auf Last. Und das ist das Wichtige, weil die bisherigen Mechanismen sind alle nur indirekt. Also über CPU und Memory, das ist ja quasi nur ein indirektes Maß, um festzustellen, wie viele Leute denn wirklich draufgehen. Viel besser ist es wirklich direkt einfach die HTTP-Request zu messen. Und das macht eben Knetiv.
Okay, cool.
Und das wäre auch, glaube ich, der Teil, der mich jetzt gerade auch interessieren würde. Ist denn das etwas, was ich transparent einstelle? Also ist es eine Konfigurationsoption von mir, dass ich einstelle, nach was skaliert wird und bei was skaliert werden soll?
Also erstmal, Knetiv skaliert eigentlich nur auf Concurrent Requests, also die Anzahl. Aber du kannst natürlich die Limits, also zum Beispiel, du kannst auch einstellen, dass er nicht auf 0 skaliert. Du kannst sagen, Min-Scale 1, dann bleibt immer mindestens einer da zum Beispiel. Dann sparst du dir diese Cold-Up-Zeit, Startup-Zeit. Oder du kannst auch sagen, wie viele parallele Requests dein Container denn verkraften kann. Also standardmäßig sind es 100 Requests pro Container. Aber kann natürlich einstellen, sagen, okay, mein Container kann auch 1000 und erst dann kommt ein zweiter dazu. Dann kommt der zweite dazu, dann sind es 500 pro Container zum Beispiel, wenn das Limit auf 1000 wäre. Also da hat man ganz viele Möglichkeiten, das einzustellen.
Aber da gibt es keinen Automatismus, der dann noch gekoppelt ist an, wie reagieren die Container noch oder so, sondern es geht rein dann um die Anzahl der.
Es geht, genau. Ich meine, es wird dann schon so, natürlich, je höher deine Latenz ist, je länger du deinen Container brauchst, um einen Request abzuarbeiten, umso mehr laufen natürlich auch parallel dann. Ne? Das heißt, wenn die, und das heißt, dadurch kannst du da hochskalieren. Und was natürlich auch interessant ist, der interne Mechanismus ist ja schon ein bisschen komplizierter. Da gibt es so ein Window und dann gibt es so Panic Mode, wann dann wirklich mal automatisch hochskaliert wird, wenn auf einmal ganz viele auf einmal kommen, dann wird sofort gleich mehr als einer nur hochskaliert, sondern gleich 3 oder 4 zum Beispiel. Also da haben sich die Jungs von der Autoscaling Working Group total ausgetobt. Also die haben da richtig auch komplexe Algorithmen da rein, die du auch sehr feingranular tunen kannst, um deinen Traffic Shape auch gut abbilden zu können.
Ja, gerade so dieser Panic Mode klingt ja auf jeden Fall schon sehr interessant, so wenn es da wirklich mal extreme Lastspitzen gibt, weil das ja bei Kubernetes wäre es ja, wenn ich es richtig verstehe, aktuell so, wenn ich nach Memory-Auslastung autoskalieren lasse, dann würde sozusagen der nächste hochgefahren werden und erst dann, wenn der wieder an seine Grenze kommt, wird der nächste hochgefahren werden. Das heißt, da bis ich dann mal wirklich mit so einer extremen Lastspitze, das hatten wir auch schon mal ein, zwei Mal.
Also Panic Mode wäre uns schon mal zugute gekommen, gerade wenn wir sowas machen, wie wir machen ja nicht so oft Bugs, aber hin und wieder kommt es vor, dass dann wir auf irgendeinem Service gar keinen Traffic mehr haben und dann Auto skaliert der nämlich runter. Dann haben wir den Bug gefixt und dann haben wir eben gerade wieder den kompletten Traffic drauf und dann ist der Service auch weg, weil das Autoscaling nicht hinterherkommt.
Ja, genau. Der ist genau für solche Situationen auch gedacht. Also der ist wirklich genau gedacht, dass man eben auch überraschende Lastspitzen abfangen kann.
Sehr sinnvoll. Wir bewegen uns ja jetzt in dem Bereich Applikationsserving oder so, wie du es gesagt hattest. Ich bin auch ein bisschen interessiert an dem anderen, weil ich davon noch gar nicht, also weiß ich nicht, ob es da ein Google-Produkt von gibt, also Cloud Run. Sagt er mir was?
Ja, also das ist alles innerhalb, also dieses Eventing hinkt so ein bisschen hinterher von dem Serving. Also das sage ich mal, die Kronjuwelen von Knetiv ist dieses Knetiv Serving. Und Knetiv Eventing ist so, wo noch ein bisschen experimentiert wird. Also es ist schon noch so, da ändert sich die API noch ein bisschen, sind kurz davor quasi sich zu stabilisieren, also in eine sogenannte Beta-Version zu kommen. Und dabei dreht sich alles darum, wie kann ich denn von externen Eventquellen quasi Daten zu meinen Services kriegen. Und das Ganze basiert auf einer Spezifikation, die nennt sich Cloud Events. Das ist ein Standard, der wird unter der Regie von der CNCF entwickelt. Und der beschreibt im Prinzip, wie so ein Event ausschaut. Also im Prinzip ist es eine JSON-Schema, kann man sich das vorstellen ungefähr. Es gibt verschiedene Transport-Bindings, wo man sagt, okay, die Metadaten sind entweder im HTTP-Header oder die Metadaten stecken quasi in der Payload mit drin als in der JSON-Struktur selber, dass da irgendwelche speziellen Felder drin sind. Das wird alles in der Spezifikation festgehalten. Und die Idee von Knetiv Eventing ist, dass solche Cloud-Events dann eben flexibel zu deinen Services geroutet werden können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also du hast an der untersten Stelle, du hast so eine Source an der untersten Stelle. Die Source, musst du dir vorstellen, wie zum Beispiel, die hängt sich an einem Kafka-Cluster ran. Also das heißt, du hast eine Source, die hört irgendwo an irgendein Endsystem, Backend-System, was halt Events erzeugt. Andere Source wäre zum Beispiel GitHub Webhooks. Dass sich halt irgendwie jedes Mal, wenn im GitHub was passiert, wird ein Event erzeugt. Das wird dann transformiert in so ein Cloud-Event. Was heißt im Prinzip, dass ich hänge ein paar Metadaten dran und das eigentliche Event packe ich in diese JSON-Struktur rein, Payload. Und dann wird es an eine sogenannte Sync innerhalb von Eventing verschickt. Und das ist im Idealfall ist es ein sogenannter Broker, der das dann wieder verteilt, an je nachdem, wer sich wo dran registriert hat, eben an die verschiedenen Services.
Auch an einen Service, der sozusagen dann gar nicht gestartet ist. Das heißt, dieser genau. Broker könnte dann einen Service, der im Moment auf Null skaliert ist, starten und eine Serverless-Applikation startet dieser Broker dann anhand dieser Event.
Ja, genau. Das ist eben der Vorteil, dass wenn keine Events kommen, dann hast du auch keinen Service, der da läuft. Und der nächste Schritt ist natürlich dann zu sagen, okay, jetzt habe ich natürlich diese ganzen Sources und die müssen natürlich irgendwie, die hängen so an der Ecke von Kubernetes dran. Um die Events zu kriegen, die laufen natürlich die ganze Zeit. Also ich habe eine Kafka-Source, die muss immer laufen, um einen Kafka-Broker abzuhören. Und da gibt es auch ein interessantes Projekt von Microsoft, das nennt sich KEDA. Und das dreht sich darum, dass man eben Event-Sources auch runterskalieren kann auf Null. Das heißt, diese Importer, die dann diese Events abholen, die können auch auf Null skaliert werden und fahren dann erst hoch, wenn wirklich nur ein Element in so einem Kafka-Topic drin liegt. Also da tut sich unheimlich viel, wie man das Ganze wirklich optimieren kann, um das auch hinzukriegen. Wobei, man muss sagen, KEDA hat jetzt mit KDEV auch erstmal nichts zu tun,
ja.
Aber er wird gerade so verheiratet.
Gibt es davon schon eine Stable Version oder was, wenn du jetzt sagst, da wird sich noch ausgetobt?
Also es ist so, dass Serving ist so kurz vor GA, würde ich sagen. Also das ist sowas, also gibt es eine... Also
GA ist General Approval?
Nee, General Availability. Also das ist im Prinzip so die erste super stabile Version. Und davor ist halt Beta und Alpha, so wie wir es kennen. Und in Kubernetes wird ja alles über so API-Versionen gehandhabt. Es gibt so V1, V1 Alpha, V1 Beta. Und Serving ist quasi jetzt Beta, ist kurz davor wirklich jetzt auch wirklich stabil zu sein, dass man es auch wirklich über langfristig auch so supporten kann. Eventing ist nur noch erst in V1 Alpha. Das heißt, die machen gerade den Schritt zur Beta-Version.
Hast du da ein Gefühl, wie lange hat das bei Knative gedauert von der Alpha bis zu einer General Availability?
Also Knative gibt es seit Mitte 2018. Da wurde es eben von Google quasi Open Source gemacht oder rausgegeben und hat jetzt eben diese 1,5 Jahre lang gebraucht, um quasi diese Reifegrad zu erhalten, dass man sagen kann, dass man es also jetzt auch produktiv einsetzen kann. Es gibt auch Leute, die es wirklich produktiv einsetzen. Also Google verkauft es ja schon. Also man kann es ja wirklich als nicht jetzt als Beta Google. Ich glaube, Cloud Run ist, weiß ich gar nicht, ob das noch Beta ist oder nicht, aber ist zumindest sehr weit oben angesiedelt.
Ja, aber das mit dem Eventing finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, weil wir haben ja zum Beispiel gerade unser einer Anwendungsfall bei unserer Live-Show ist ja, wir haben bei QuizPlanet so ein Feature, dass einmal am Tag zum Beispiel ein Land, Deutschland in dem Fall, eine Live-Show spielt und da stellen wir vorher Events ein, wo wir halt wissen, okay, das läuft um 8 Uhr und derzeit ist es so, im Hintergrund implementiert ist, dass wir da einen Cronjob laufen haben, der eigentlich jede Minute guckt, gibt es potenziell ein Event, weil wir natürlich davon ausgehen, dass es irgendwann mal mehr als nur ein einziges am Tag geben wird. Und der bleibt dann einfach aktiv, sobald es kurz vor 8 Uhr ist, sodass der dann im Endeffekt das ganze Spiel orchestriert. Und da wäre es ja eigentlich auch so ein bisschen schön, wenn man da mal eine Serverless-Applikation hätte, die auf Null skaliert ist und dann per Event auf diesem Message Broker gestartet werden kann, wäre eigentlich auch ein Ansatz, dass wir nicht, ich meine, es kostet jetzt keine riesigen Ressourcen, so einen Cron einmal die Minute hochzufahren, ihn merken zu lassen, dass er nichts tun muss und wieder runterfahren lässt, aber das wäre eigentlich auch so ein Use Case, gerade bei uns, so, wo man sagt, okay, das muss ja wirklich nur einmal am Tag zu einer bestimmten Zeit laufen.
Genau für solche Zwecke ist es eigentlich, sind diese Dinge gedacht. Also auch diese, es gibt auch eine Cron-Job-Source sogar, die dann auch wirklich genau diesen Ping-Event dann quasi verschickt. Die würde dann immer laufen, aber der Service, der den dann verarbeitet, der würde dann halt jedes Mal runterfahren zwischen diesen Intervallen von so einem Cron-Job. Und das ist flexibel.
Ja, cool. Und wie ist es denn generell bei Knative, wenn ich so eine Serverless-Applikation konfiguriere? Also wir haben es ja in Kubernetes, mache ich das ja einfach über eine YAML-Datei. Ist denn so grundsätzlich Konfiguration und so Knative gleiches Prinzip?
Genau, also es ist so, dass Knative, wie gesagt, auf CRDs basiert. Also quasi hat die gleiche Struktur. Du hast also die gleiche innere Struktur wie eine Kubernetes-Resource mit deinem Kind und deinem Spec und Status. Und du kannst es komplett mit YAML auch definieren, wie du es hast. Das Schöne an Knative selber ist, dass dieses YAML sehr viel dichter ist. Also es ist weniger verbose außenrum, also es gibt weniger, sag ich mal, Rauschen. Und du bekommst zum Beispiel, wenn du einen Knative Service deployst, witzigerweise heißt der Service auch Service, so wie der Kubernetes Service. Das heißt aber, Knative Service hat eine andere Gruppe, also so ein technisches Detail. Aber wenn du den deployst, dann werden im Hintergrund mehrere Kubernetes-Objekte erzeugt. Das heißt, wenn du so einen Knative Service deployst, dann bekommst du ein Kubernetes Deployment, du bekommst ein Kubernetes Service und du bekommst ein Kubernetes Ingress Objekt. Also um quasi von außen rein routen zu können. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man das eben einfacher gestalten
kann. Out of the box direkt bekommt.
Und du kannst natürlich auch den Client benutzen. Es gibt so einen ganz speziellen Kommandozeilen-Client, CLI, der nennt sich einfach KN. Mhm. Das ist auch das Tool, an dem ich jetzt gerade zum Beispiel arbeite.
Ah, okay. Das ist quasi
jetzt sind wir quasi beim Heimspiel. So ungefähr. Sehr gut. Genau. Und damit kannst du quasi über Kommandozeilen-Optionen dann einfach sagen, du hast nur eine Referenz auf das Image von deinem Container. Und im einfachsten Fall gibst du dir noch einen Namen und fährst es dann hoch. Und das war's dann.
Okay, und dann wird Service und Ingress und sowas wird direkt alles mit konfiguriert.
Genau. Das ist, und der Ingress, wie gesagt, der ist nicht ganz direkt ein Kubernetes-Ingress, also eben geht mit, da kommt das Istio ins Spiel. Das geht über das Istio API Gateway. Weil wir dann auch flexibel kannst du auch zu deinem Service auch die Routing-Routen-Regeln bestimmen. Du kannst zum Beispiel ganz einfach mit Knative verschiedene Deployment-Strategien fahren. Also so wie Canary-Deployments, also dass du quasi nur einen kleinen Teil hochfährst. Also sagen wir, dass nur 10% deiner Requests auf die neue Version gehen und 90% auf die alte Version. Und das macht Knative intern über sogenannte Revisionen. Das heißt, es gibt so einen Service und jedes Mal, wenn du eine Konfiguration änderst an diesem Service, dann wird ein Snapshot gemacht von dieser Konfiguration und eine neue Revision quasi angelegt. Das heißt, du hast so eine Abfolge an Revisionen, die du hast, die den Konfigurationszustand entsprechen. Also wenn du das Image ändern würdest, dann würdest du eine neue Revision bekommen. Und du kannst aber auf alle diese Revisionen deine verschiedene Anteile deines Traffics drauf leiten letztendlich. Das heißt, wenn du eine neue Version hochfährst, du änderst die Konfiguration, indem du das Image updatest, also du hast dann Version 2.0 statt 1.0 und kannst dann sagen, okay, gib jetzt 5% Last auf die 2.0 Version und 95% auch auf die alte Version noch und kannst dann eben austesten, ob das gut ankommt und kannst aber auch sehr leicht wieder zurückrollen natürlich. Also wenn das nicht funktioniert, dann musst du bloß die entsprechenden Anteile des Traffic-Splits, so wie das genannt wird, dann auch einfach verändern.
Okay, cool. Ich habe ja vorhin gefragt, ich kann auf ein Kubernetes-Cluster Knative installieren. Und ist es denn so, dass ich aber auch in einem Kubernetes-Cluster wirklich auch ganz normale Kubernetes-Pods neben Knative-Service-Applikationen laufen lassen kann? Oder müssen das separate Cluster sein?
Nee, das fügt sich nahtlos ein. Also man kann das komplett mischen und das ist im Prinzip einfach ein Zusatz zu Knative. Du kannst aber ganz normal Knative parallel dazu weiterverwenden. Okay. Und du hast halt bei der Installation von Knative hast du typischerweise einen eigenen Namespace, wo halt diese Knative-Operatoren laufen, die dann eben auf die speziellen YAML-Files dann eben lauschen, um dann gewisse Aktionen zu triggern. Und das war es dann aber so. Das heißt, du brauchst gewisse Ressourcen für diesen Knative-Overhead.
Das heißt aber auch, dieser Service im Ingress, von dem du gesprochen hast, sind auch einfach Kubernetes-Services in Ingress. Die werden nur im Hintergrund für mich automatisch erstellt, aber am Ende sehe ich, wenn ich jetzt mal in meine Oberfläche gehen würde oder über die kubectl CLI gehen würde, würde ich die Services in den Ingress genauso sehen.
Genau, du siehst es zumindest das Deployment. Wie gesagt, der Ingress wird eben über Istio abgebildet, da heißt es ein Virtual Service. Das ist ein Istio-spezielles Objekt, weil da gibt es eben einen Eintrittspunkt, dieses Istio API Gateway, was alles entgegennimmt. Aber vom Konzept her ist es das Gleiche. Das heißt, du siehst diese generierten Objekte auch alle ganz normal wie normale Kubernetes-Objekte. Du kannst daran erkennen, dass es von Knative kommt, weil es gibt eine sogenannte Owner Reference, die zeigt dann eben auf dieses Knative-Objekt dann innen drin. Das ist in diesen Metadaten noch enthalten. Okay. Aber ansonsten kann man das mischen, wie man will. Es gibt, eins muss ich noch sagen, eine wichtige Einschränkung bei Knative ist natürlich, dass man eigentlich nur Stateless-Anwendungen betreiben lassen kann. Mhm. Das ist natürlich, hat damit zu tun, dass man es eben so flexibel skalieren kann. Das heißt, wenn du rauf runter skalierst, dann kann natürlich dein Pod auch ganz woanders wieder landen, zum Beispiel auf einem anderen Knoten. Und die Idee ist halt zu sagen, der State muss halt irgendwo außerhalb liegen. Also zum Beispiel, da läuft ja dann eine Datenbank im Hintergrund, du referenzierst sie halt dann von deinem Service aus zum Beispiel.
Ja.
Und hast den State dann quasi nur in deinem HTTP-Header, den du halt bekommst von dem Client zum Beispiel, der das dann nutzt, dann um eben den eigenen Zustand dann zu holen.
Ja.
Also gerade das ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass man das nicht jetzt aus beliebigen Anwendungen automatisch auf Knative betreiben kann, sondern man muss natürlich, die Anwendung hat gewisse Einschränkungen.
Und sind denn so, also jetzt so ein bisschen die Core-Benefits hatten wir ja nochmal rausgearbeitet, waren ja auf jeden Fall dieses auf Null skalieren, als auch das Autoskalieren anhand von Requests, was ich sagen muss, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feature so. Sind sonst so Sachen, wo du sagst, so, das ist auch nochmal einer der großen Unterschiede oder vielleicht auch Vorteile im Vergleich zu Kubernetes, irgendwas, was wir da jetzt noch gar nicht beleuchtet haben so?
Also eigentlich sind es schon die größten Punkte gewesen, die wir schon besprochen haben.
Mhm.
Was ich natürlich faszinierend, oder nicht faszinierend, was ich besser finde oder einfacher für den eigentlichen Nutzer davon ist, dass das Ganze einfacher gestrickt ist. Das heißt, man hat nicht die volle Mächtigkeit von Kubernetes zur Verfügung, wenn man sich auf Knative beschränkt. Es gibt eine Einschränkung, war ja, dass es stateless ist.
Mhm.
Es gibt noch ein paar andere Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass du nur einen einzigen Container im Pod hast, zum Beispiel. Dass du nur auf einem Pod lauschen kannst, das heißt momentan. Das sind Einschränkungen, die werden sich eventuell noch auflösen oder aufheben. Mhm. Aber momentan ist dieses Deployment-Modell ist schon sehr vereinfacht letztendlich. Und damit ist natürlich auch die Lernkurve einfacher.
Hast du ein Beispiel für, wann ich mehrere Container in einem Pod nehmen würde? Weil ich glaube, in unseren Anwendungsfällen haben wir bisher immer nur einen Container in einem Pod. Wann würde ich das machen?
Also das klassische Pattern dazu nennt sich Sidecar oder Ambassador oder Adapter Pattern. Also man macht es typischerweise dann, wenn man die eigentliche Applikation um Funktionen erweitern möchte, ohne die Anwendung selber anzufassen. Also wenn ich zum Beispiel, gutes Beispiel wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel einen HTTP-Server jetzt hätte, ganz einfach in einem Container und der liefert einfach statische Webseiten aus. Jetzt möchte ich dem aber gerne noch eine Update-Funktionalität mitgeben. Das heißt, der soll dann auch in einem GitHub-Repository lauschen. Jedes Mal, wenn in dem GitHub was eingecheckt wird, dann soll er auch diese neuen Seiten ausliefern und nicht jetzt die bestehenden. Dann kann ich diesen HTTP-Server ganz normal lassen, wie er ist. Ich setze dazu aber noch einen zweiten Container in den Pod mit rein, der eben auf dem GitHub-Webhook lauscht oder periodisch immer einen GitHub-Klon macht von der Seite. Und die beiden Container, die können sich das Filesystem sharen. Das heißt, die Datei, die da ausgeliefert wird von dem HTTP-Server, die wird aktualisiert von dem zweiten Container. Mhm. Und damit habe ich die Möglichkeit, eben ohne den ursprünglichen Container anzufassen, neue Funktionalität dazuzufügen.
Okay, das heißt, wenn ich das jetzt in Knative abbilden wollen würde, müsste eben irgendwie der Service dann einen Request schicken an irgendeine andere Knative-Applikation oder wie auch immer. Oder ich würde irgendwann, wenn ich das Eventing habe, ein Event schicken. Also es muss halt einfach in einem separaten Pod dann ganz einfach sein.
Genau, in dem Fall. Aber es ist gesagt, das ist normalerweise ist ja die Idee, ist, man hat diese einfachen Webanwendungen. Wie gesagt, du hast es selber gesagt, dass du noch nie die Notwendigkeit gesehen hast, da einen zweiten Container reinzupacken. Und genau für solche Anwendungsfälle ist Knative ja gedacht.
Ja.
Und dabei ist es witzig ist tatsächlich, dass Knative natürlich deine Anwendung, du gibst ihm einen Container. Das Deployment, was am Schluss rausfällt, sind halt tatsächlich zwei Container in dem Pod. Der zweite Container ist ein Knative-eigener Container, der genau diese Kommunikation mit dem Autoscaler sich unterhält, um zu sagen, wie viele Requests denn da parallel auch reinkommen. Weil irgendwo muss ja diese Messung ja stattfinden für diese Concurrent-Requests und das passiert eben durch so einen Sidecar-Container. Und das heißt, diese Sidecar-Container werden oft eben auch genutzt von so, eben so dieser Istio nutzt ganz viele Sidecar-Containers, die dann transparent zu deinen Applikationen dazu injiziert werden. Zum Beispiel, um Tracing zu ermöglichen, um zu verfolgen, wie denn deine Requests über die verschiedenen Microservices laufen. Oder auch andere Dinge wie Circuit Breaking. Also wo du quasi so, Circuit Breaking heißt ja im Prinzip, ich habe einen Service, der hängt von einem anderen Service ab. Und wenn der andere Service nicht da ist, dann bekomme ich ja dann einen Fehler. Aber wenn der quasi blockt, dann blocke ich ja selber auch. Das heißt, es gibt so einen Ripple-Effekt, der nach oben geht.
Ja.
Und man kann das durchbrechen, indem man sagt, okay, wenn da eben ein Fehler ist, dann gebe ich eben eine Standardantwort zurück. Klassisches Beispiel ist Netflix. Ne? Also Netflix, diese Recommendation-Liste, die besten 10 Lieblingsfilme, die ich habe, ja. Da ist natürlich ein Service dahinter. Wenn der jetzt aber wegbricht, dann liefert dir Netflix einfach 10 irgendwelche Filme aus. Ne? Ohne, dass sie dann an ihre Performance einbußen müssen. Das heißt, man hat eine herabgestufte oder Feature-Set, aber man hat eine stabile Anwendung. Und das kann man transparent eben über Istio auch einfach initiieren, wenn man so einen Service-Mesh benutzt. Und okay. Wird eben über so Sidecars realisiert. Das ist ein bisschen ausgeholt jetzt, aber...
Okay, verstanden. Aber könnte ich so ein Circuit-Breaking dann auch über, wenn also eine Variante wäre dieses Sidecar, aber ich könnte das auch über Knative mit einem, dann wäre halt einfach ein anderer... Fallback-Service, den ich in so einem
ja,
State...
Ja, genau, aber das müsstest du dann in deiner eigenen Applikationslogik machen.
Ja, ach, okay.
Das heißt, du müsstest dann quasi sowas nehmen wie Hystrix, es gibt ja den Netflix-Hystrix, also wenn man jetzt Java-Anwender ist, wo man dann selber dann im Code selber entscheidet, läuft jetzt nicht, dann muss ich quasi umschalten auf was anderes, auf einen Fallback-Service.
Ja.
Bei Istio passiert das quasi transparent für die Anwendung. Das heißt, du sprichst dann quasi mit deiner Anwendung, wenn du den anderen Service ansprichst, nur über einen Proxy. Und Istio schaltet dann selber für dich um auf dem Fallback, wenn du merkst, dass dieser andere Service nicht zur Verfügung steht. Und das ist der große Mehrwert, sagt man eben von Service Meshes, dass sie eben diese Circuit Breaking transparent in deine Anwendung reinbringt, ohne dass du selber was machen musst.
Mhm.
Das ist die Idee. Wobei natürlich diese Fallback-Action ist natürlich immer anwendungsspezifisch. Also bei Netflix wäre es eben diese Liste von Filmen und bei Istio wird es halt irgendwie... müsste irgendwas Standardisiertes sein, weil Istio nicht genau weiß, was du jetzt da zurückliefern willst. Ne?
Ja, klar. Okay, cool. Und vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Bereich, auch in dem du aktiv bist, der Client-Bereich, die CLI. Mhm. Ist es denn so, wenn ich mit Knative arbeite, bewege ich mich dann und damit interagiere, bewege ich mich dann ausschließlich in der KN-CLI oder ist es so ein Hin und Her zwischen der Kube-CTL und dem Knative?
Also es ist, die Idealvorstellung ist, dass du nur KN benutzt. Mhm. Die Realvorstellung oder die reale Welt ist natürlich anders noch. Erstens mal, weil KN noch nicht fertig ist, also ist noch in der Arbeit. Und zweitens, weil, wie gesagt, diese Grenze zwischen Kubernetes und Knative ist immer noch ein bisschen fließend. Also es gibt gewisse Dinge, wo noch nicht ganz klar ist, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an. Das ist nicht so hundertprozentig klar. Und es gibt auch viele, die sind gar nicht so großer Fan von dieser KN-Client,
okay.
CLI, weil natürlich sie sagen, ja gut, das ist schön für so interaktiv was aufzubauen, ne, und dann was zu machen. Aber wenn ich da natürlich das in eine CI-CD-Pipeline einbauen möchte, dann brauche ich irgendwas, so ein YAML-File viel besser geeignet.
Ja.
Weil ich das kann ich einchecken, kann ich versionieren. Das andere wäre halt, also die sagen im Prinzip auch, das eine ist deklarativ und was mit, wenn du mit KN was machst, dann ist es eher imperativ. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Gruppen, die das eine favorisieren gegenüber dem anderen.
Aber das Ziel ist schon, dass man Knative benutzen kann, ohne mit Kubernetes sich auskennen zu müssen.
Genau, und das hat man ja bei CloudRun hat man das ja. Also bei Google CloudRun, da hast du keinerlei Zugriff auf Kubernetes.
Aber arbeite ich bei CloudRun dann mit dem KN-CLI oder ist das dann wieder was Google Cloud-spezifisch?
Die machen das noch über ihre eigene G-Cloud-Kommandozeilen-Tool mit so einer Subkommando. Und es sind aber viele von Google auch dabei, die hier mitarbeiten bei dem KN-Client. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es in Zukunft auch die entsprechend favorisierte CLI wird für CloudRun.
Okay. Wie ist generell Verbreitung von Knative? Wir sagen jetzt, Google hat CloudRun, ihr habt Red Hat Serverless. Ja. Wie ist AWS?
Da gibt es tatsächlich jetzt zum Beispiel auch in den ganzen Working Groups keinerlei Interesse, weil natürlich AWS hat natürlich Lambda. Ne? Ja. Das ist natürlich der große, sage ich mal, Gegenpart. Hat also quasi auch nicht jetzt containerbasiert. Also man muss ja auch sagen, Knative ist serverless auf Containern. Wo ja auch schon viele sagen, ist das denn jetzt wirklich noch serverless, wenn ich da Container benutze? Serverless ist für mich, wenn ich eine Funktion quasi deploy. Also so. Und ich sag halt, ja, da gibt es eben verschiedene Meinungen. Ne? Also ob jetzt zum Beispiel so ein FaaS auch wirklich serverless ist, ob das identisch das gleiche ist, ist es was Unterschiedliches, ist serverless, ist gleich FaaS. Oder?
Kannst du nochmal kurz zwei Worte zu FaaS?
Ja, also FaaS, Functions as Service, ist in meinen Augen ist es ein Programmiermodell, während serverless ein Deployment-Modell ist. Also bei serverless, da geht es darum, wie kann ich denn meine Anwendung irgendwo hin deployen, ohne zu wissen, dass das wirklich oder auf welchen Servern das läuft. Natürlich läuft das auf irgendwelchen Servern, aber
ja.
Ich muss jetzt keinen Server ansprechen, zu sagen, du läufst auf Server A oder B oder C. Und bei Functional Service eher so, dass du dich auch um die Paketierung, also quasi wie ich denn programmiere, das quasi mit einfließen lasse. Also man hat sehr kleine Code-Snippets, die natürlich nur dann funktionieren, wenn ich sehr starke Backend-Services habe, also sehr, sehr starke Dienste, mit denen diese Funktionen auch gefüttert werden können, wie das eben bei AWS der Fall ist. Da habe ich ja 1000 Dienste, Machine Learning und Voice Recognition und alle andere Dinge, über 60, 70 Services. Und da nutze ich eben diese Lambda-Funktion als Glue-Code, um die eben zu verknüpfen. Und dadurch funktioniert dieses Lambda auch so gut. Nicht so sehr, weil ich da einfach eine Python-Funktion hochlade, sondern einfach das, was ich da dahinter ansprechen kann.
Ja.
Und bei FaaS ist eigentlich wirklich das Entscheidende, wie ist denn die Infrastruktur, die dahinter steckt. Und da hat jeder Anbieter ein anderes Set an Services, die sie anbieten. Also Microsoft hat was anderes als AWS, als Google. Und darum ist die Stärke von FaaS wirklich in diesem gehosteten Bereich. Und bei Knative ist eher eben, sage ich mal, dieses Deployment-Modell, was man eben gehostet machen kann, eben aber auch on-premise.
Okay. Und aber generell, wie ist gerade grundsätzlich die Verbreitung? Was gibt es so für Plattformen, wo ich das Knative out of the box bekomme, sozusagen einfach mit meiner, oder das Schöne an Kubernetes ist, ich habe mein YAML-File, wenn ich mal, habe keinen großen Vendor-Login, kann zu verschiedenen Vendoren gehen, die irgendwie grundsätzlich mit Kubernetes arbeiten. Zu welchen Hosting-Anbietern kann ich jetzt mit meinem YAML-File gehen und sagen, fahr mir mal meinen Server das hoch?
Also du kannst definitiv eben zu Red Hat OpenShift Serverless gehen und zu Google Cloud Run.
Okay, das sind die Großen.
Und das sind die Großen und das sind zum Teil, ist es noch, wir sind ja noch in so einer Prä-finalen, also Prä-1.0-Version noch letztendlich. Das heißt, das wächst auch noch, das heißt, ändert sich noch ein bisschen was, aber das sind die definitiv, die jetzt schon Produkte am Markt haben. Es gibt andere wie VMware, die auch da was Dementsprechendes anbieten werden. Wie gesagt, die haben auch andere Toolsets, da gibt es aber noch keinen, also mir ist zumindest keiner bekannt, also offizieller Produktname. Und man kann also zwischen diesen ganzen Anbietern, IBM wird was geben und Microsoft ist inzwischen auch dabei, sich dafür Knative zu interessieren. Also generell kannst du erwarten, dass alle, die bei Knative mitarbeiten, auch Produkte anbieten.
Okay.
Weil das ist ja die Motivation dahinter, dass Leuten, dann ist es nicht jetzt alles so altruistisch, dass wir alle sagen, wir sind jetzt so Open Source Fanatiker und wir investieren da Geld rein, um das zu machen, sondern die wollen natürlich irgendwas daraus machen. Und dann kannst du aber auch sehr leicht zum Beispiel von Google Cloud Run zu OpenShift Server das wechseln. Also das ist schon auch, dann nimmst du einfach deinen YAML-File, deine Beschreibungssprache und gehst dann mit deiner Anwendung eben auf die andere Plattform und die läuft dann auch genauso.
Okay. Du hast ja gerade den Vergleich zu Lambda gemacht und bei Lambda ist es ja so, dass ich, wenn ich jetzt eine Node-Function oder eine JavaScript-Function im Endeffekt dort deployen möchte, muss ich einfach nur auswählen, Runtime ist Node und ich deploy diese Function. Jetzt ist es ja so, dass wir bei Knative haben wir einen Docker-Container. Wie ist es denn grundsätzlich? Muss ich meinen Docker-File auch weiterhin definieren oder andersrum gefragt, wie ist die einfachste Möglichkeit auf Knative zu deployen? So, wenn ich jetzt eine Hello World-Applikation habe, was muss ich dafür noch tun, dass ich darauf deployen kann?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also gesagt, also wenn du quasi Code hast, musst du tatsächlich immer erstmal dieses Container-Image bauen. Mhm. Und witzigerweise war bei der ersten Version von Knative gab es noch einen dritten Teil. Also ich habe jetzt gesprochen von Serving, von Eventing und da gab es noch einen dritten Teil, der hieß Build. Also, da ging es wirklich darum, wie ich denn aus meinem lokalen Code ein Container-Image bauen kann. Und dann kann ich dieses Image nehmen und daraus dann Container bauen, die ich dann auf Knative betreibe. Und dieser Bildanteil war aber so, dass der so viel Interesse geweckt hat. Das heißt, so viele Leute haben daran gearbeitet, die haben gesagt, das ist auch sehr wichtig quasi, wie ich in dem Cluster auch bauen kann, so dass sie das aus Knative herausgelöst haben und ein eigenes Projekt geworden ist. Das nennt sich Tekton. Tekton Pipelines. Mhm. Und das ist so, das ist so eine, im Prinzip auch eine Beschreibung, wo du in YAML deine CI/CD-Pipeline beschreibst. Und am Schluss fällt dann eben ein Container-Image zum Beispiel raus. Und das heißt, dass dieser Build-Aspekt ist aus Knative komplett rausgezogen worden und es liegt an dir quasi, wie du dieses Image baust. Und im einfachsten Fall mache ich das oft dann eben lokal mit Docker vor Desktop und andere, push es dann zu einer Registry und von der Registry wird es dann eben über Knative dann geholt.
Okay. Aber es heißt einfach, Knative erwartet ein Docker-Image, wo auch immer das herkommt, wer auch immer das baut.
Genau, du hast eine Referenz auf den Image-Namen, Registry-Image-Namen. Die stehen in dem YAML-File drin und das muss halt irgendwo auch liegen. Und da kann aber auch alles drin sein. Also da bist du nicht auf Sprachen eingeschränkt. Wie jetzt auf Lambda zum Beispiel, da hast du ja nur 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Und das kannst du eben, wenn du auf so einem containerbasierten System arbeitest, hast du die volle Auswahl. Da kannst du von mir aus auch COBOL reintun oder.
Ja. Nee, das ist ja wirklich auch die Flexibilität ist ja definitiv auch das, weshalb wir am Ende auch zu Kubernetes gegangen sind. Und wir haben ja auch angefangen oder waren zeitweise auch mal auf App Engine und so. Und da ist ja genau das Gleiche. Man hat eben den Login, was an vorher definierten Images oder Runtimes da gibt. Ja, cool.
Und Ports und HTTPS und oder mit Websockets, also wie ich reinkomme in das Ganze, wird dann über die YAML-File konfiguriert.
Genau, und witzigerweise ist die Struktur, wie du deinen Pod definierst, genau die gleiche wie beim Deployment. Das heißt, du hast tatsächlich 1:1 diese Pod-Spec ist genau die gleiche wie beim Kubernetes-Deployment wie bei Knative-Deployment. Das heißt, da muss man sich auch gar nicht umstellen, sondern man lässt einfach Dinge einfach normalerweise weg. Also man kann genauso gut seine Liveness-Checks und Readiness-Probes kann man da eintragen in den Knative-Service und man darf zum Beispiel aber keine Persistent Volumes benutzen. Ist eben die Einschränkung, weil ich eben stateless bin.
Ja.
Und andere Dinge, aber ich kann Config-Maps benutzen, ich kann Secrets benutzen, genauso wie ich das beim normalen Kubernetes-Pod auch mache.
Das heißt auch die Ressourcen, Limits und Requests, die definiere ich auch ganz normal. Genau. So.
Also die kann man auch über diese Kommandozeilen-Tool angeben, einfach über Optionen, --, CPU-Request oder CPU-Limit und dann bekommt man das dann umgesetzt in diese entsprechende YAML-Struktur.
Okay.
Genau.
Und das eine Sache nochmal zum Verständnis, hattest du vorhin mal kurz angesprochen, wenn ich das jetzt auf meinem eigenen Kubernetes-Cluster deploye, müssen ja trotzdem meine darunterliegenden Server gescaled werden in meinem Cluster. Mhm. Und da hast du von der API gesprochen, aber das ist für mich, ich muss jetzt nichts händisch dafür tun. Also Knative autoscaled meine Server genauso, wie ich es in meinem Kubernetes-Cluster eingestellt habe. Ist jetzt nicht so, dass ich noch irgendeinen Umweg dafür gehen muss.
Also was halt passieren kann, ist, wenn du, sagen wir mal, du hast einen Cluster, der hat vielleicht 3 Knoten und du hast deinen Knative-Service und du hast extreme Last drauf, sodass du quasi dann ganz viele Pod erzeugen würdest, die aber jetzt nicht mehr alle verteilt werden können auf diese 3 Knoten, weil die dann überlastet werden. Das heißt, dann würde normalerweise der nächste Schritt einsetzen, dass du den Cluster erweiterst automatisch. Das müsste aber eingerichtet worden sein von deinem Cluster-Administrator, dass du eben dynamisch die Clustergröße verändern kannst über die Cluster-API. Wenn das nicht der Fall ist, dann hängen natürlich deine Pods auch im Leeren. Das heißt, dann bekommst du natürlich keine Requests. Aber für dich als Knative-Anwender ist es vollkommen egal. Du kannst natürlich sagen, ich möchte auf jeden Fall trotzdem maximal zu so viel Pods skalieren. Ich möchte nie mehr als 10 Pods haben, egal wie hoch die Last ist. Dann müssen halt die Leute, die dahinter sind, halt warten vielleicht. Ne? Aber das kann man natürlich einstellen. Aber ansonsten ist es ganz normal wie sonst auch beim Skalieren.
Ich habe zur Einstellung vom Autoscaling über die Requests noch eine Frage. Und zwar, wenn ich einstelle maximal 100 Requests, skaliert er dann bei 90 Requests hoch oder lässt er mich bis 110 gehen und ab 100 fährt er den nächsten hoch?
Ja, das
oder?
Ist, genau. Es ist so ein Window quasi. Du hast so ein Fenster, da muss halt eine gewisse Zeit lang die Schwelle überschritten sein, erst dann wird es skaliert. Also es ist eine gewisse Hysterese eingebaut, dass du nicht automatisch sofort hochskalierst, wenn du mal kurz so einen Mini-Peak drüber hast. Sondern es muss eine gewisse Zeit, muss über der Schwelle sein, bevor dann dieses Skalierungsevent quasi eintritt. Mhm. Aber das ist ein bisschen jetzt vereinfacht ausgedrückt. Da müsste man mit meinen Autoscaling-Jungs nochmal genau unterhalten. Aber die Idee ist zu sagen, dass er so eine gewisse, ja, dass du nicht sofort reagierst, sondern eben ein bisschen wartest, um zu gucken, ob es nicht vielleicht einfach ein Ausrutscher war und dann erst skalierst.
Mhm. Also es können nochmal 110 kurz
sein. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Und das kannst du aber auch einstellen. Du kannst auch sagen, nee, ich möchte sofort hochskalieren, weil ich genau weiß, dass es geht.
Bei 100 ist Stopp, dann wird gewartet, bis der nächste, nächste Pod da ist.
So habe ich mir das vorgestellt. Und ja. Stopp jetzt.
Muss auch bei 100 bleiben, weil nur bei 100 wird es hochskaliert. Bei 99 wieder 100. Ja. Und der kriegt auch weiterhin 100 und der andere kriegt immer nur einen.
Ja, richtig.
Der Einchen geht dann den zweiten, so läuft es ungefähr.
Ja, aber das ist dann das Coole an diesem Gateway davon, dass wir dann wirklich dann, sobald der hochskaliert ist, bekommen beide 50. Ne? Ja. Also das ist dann wirklich so, dass dann auch wirklich die Last wieder runtergeht. Und erst wenn die dann beide wieder über 100 gehen, dann wird wieder weiter hochskaliert zum Beispiel.
Ich wird die sofort wieder runterskaliert, sind ja wieder unter 100. Okay. Ja, cool. Gibt's denn noch, Sebi, ich guck mal dich an, haben wir noch Fragen zu Knative? Ansonsten könnten wir den Dennis von der Leine lassen und mal auf Arbeitsweise, Open-Source-Arbeitsweise, Remote-Arbeitsweise, ich glaube, da machen wir noch ein ganzes Themenfeld für den Dennis auf. Lassen wir ihn los von der Leine oder hast du noch ein Knative?
Ich wollte eigentlich wegen Cloud-Functions, also das ist dann, das läuft nicht auf Knative.
So, also da bin ich so ein bisschen überfragt. Weil ich weiß nicht. Im Prinzip ist so, dass natürlich Anbieter wie auch wir zum Beispiel uns überlegen, wie können wir denn dieses Funktionsmodell auf Knative nochmal aufsetzen. Aber das wäre dann quasi, sagen wir mal so, Knative wäre so die Grundlage für so eine Functional Service Plattform. Aber es ist nicht so, dass das die Antwort ist darauf, sondern man müsste dann quasi, weil eben zum Beispiel dieser Bildaspekt fehlt, was ich beschrieben habe. Wenn du so ein Fass hast, musst du ja irgendwie das aus einer Hand haben quasi. Du hast deinen Code. Und daraus muss transparent dann das Image erzeugt werden und dann eben auch das Deployment passieren.
Ja. Aber wenn ihr das rausgenommen habt aus eurer Arbeit, wird es ja wahrscheinlich eher Knative ein Teil der Lösung sein, aber niemals die gesamte.
Genau, und da gibt es eben verschiedene, da sind die Leute noch so ein bisschen am explorieren, wo es hingeht. Und kann auch sein, dass die Google Cloud Functions auch genauso dann Knative als Unterbau haben. Ja. Letztendlich dann merkst du aber als Function-User nicht, dass du Knative nutzt zum Beispiel. Aber ich sag mal, Knative alleine an für sich ist schon so wertvoll, dass man es auch ohne Function-Aufsatz auch gut nutzen kann. Eben, wenn man ein Image hat und man weiß, wie man seine Images bauen kann, ja, dann ist es auch kein Thema.
Ich finde es auch spannender eigentlich als die Functions.
Ja. Und es ist aber vor allem wichtig, dass man sich jetzt überlegen muss, dass man schnell startet. Ne? Also das ist halt dann, also schnell starten ist wichtig, wenig Speicherverbrauch. Und da finde ich es auch ganz spannend, dass sich parallel dazu eben so Entwicklungen wie in der Java-Welt entstehen ja gerade so diese neuartigen Frameworks wie Micronaut und Quarkus. Das sind so Java-Frameworks, die eben dieses schaffen, Java innerhalb von 7 Millisekunden hochzufahren. Also das heißt, die kompilieren eine Java-Anwendung in eine binäre Anwendung und können dann quasi auch wirklich extrem schnell diese Startup-Zeit reduzieren. Und gesagt, weil jeder merkt, dass Java, weil Java
nicht
ist ja
ein prädestiniert dafür
genau,
ist.
Ja. Genau, weil das ist ja immer so, vor allen Dingen auch was Speicherverbrauch angeht. Ja. Das heißt, du kannst dann auch hier so ein Microservice mit 20 Megabyte auch fahren inzwischen.
Also Java ist definitiv was, wo man die Startup-Zeit viel reduzieren kann.
Ja, genau. Ja, aber jetzt nicht mehr so viel, weil jetzt gibt es ja, wie gesagt, Micronaut und vor allen Dingen Quarkus. Das ist auch ein sehr spannendes Framework. Können wir auch mal einen Podcast machen. Der ist ja echt
Micronaut und Quarkus. Bist du da unser Ansprechpartner für? Hast du da schon viel
Erfahrung? Nee, aber ich kann mal gucken.
Sehr gut.
Ich kenne davon.
Wirf mal jemanden rüber.
Ja, mach ich mal.
Sehr gut. Also jetzt lassen wir Dennis los.
Ja.
Dennis, Achtung, Leine wird durchgeschnitten.
Zack, zack, zack. Ja, tatsächlich würde mich das nochmal ein bisschen interessieren, darauf einzugehen, weil du hast eben gesagt, irgendwann hat Google das so auf den Markt geschmissen und gesagt, so, jetzt habt ihr irgendwie was. Dann hast du eben erwähnt, da sind auch Googler mit dabei, die da mitarbeiten. Wie bist du irgendwie zu dem Projekt gekommen? Und wer sagt da, du darfst da jetzt dran mitmachen?
Also im Prinzip war es so, dass es gab eine interne Stellenausschreibung. Ich habe vorher tatsächlich in einem anderen Team gearbeitet in Red Hat und bin dann erst jetzt im April 2019, genau, gewechselt. Und da ist es so, dass natürlich, es gibt bei uns bei Red Hat in den Teams immer so eine lose Aufteilung zwischen Downstream und Upstream. Upstream heißt immer Community-Arbeit, wirklich Open Source zu programmieren. bei Downstream geht es eben darum, dieses Open Source Dinge, die gemacht worden sind in der Community, dann eben auch so rund zu machen, dass die auch den Kunden angeboten werden können, dass da auch den entsprechenden Support laufen kann. Also da sind da viele QA-Leute dabei, die dann eben viel Quality Assurance machen. Und da gab es eben die Stelle, die dann im Prinzip mit Kubernetes Kandidat frei war. Und es war so, dass Red Hat sich das sehr früh schon committed hat, um zu sagen, okay, das ist unsere Serverless-Plattform, auf die wir setzen. Das ist genauso eine Art Wette, sage ich mal. Ne? Das ist eine Wette, weil es gab ja verschiedene Serverless-Plattformen. Genauso wie damals die Wette zu sagen, OpenShift gab es ja schon früher ohne Kubernetes mit Version 2. Und dann gab es diese extreme, schon noch riskante Wette zu sagen, okay, wir werfen alles weg, was wir haben und setzen es komplett auf Kubernetes. Und das ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als Kubernetes noch gar nicht so reif war. Und genauso ist es bei Knative auch passiert. Ja, und da ist es so, dass eben Google hat es eben geopen-sourced. Aber erstmal, wenn eine Firma irgendwas open-source macht, dann heißt es ja nicht, dass es automatisch dann von allen anderen begeistert aufgenommen wird, sondern dann gehört eben diese ganze Governance dazu noch, die man eben anpassen muss, damit eben auch andere Firmen daran interessiert sind. Und da muss typischerweise landet es dann irgendwann mal in einer Foundation. Das ist der Idealzustand, dass irgendeine Stiftung gibt es dann, also wie die Cloud Computing Cloud Native Foundation, CNCF, die ist ja entstanden, damals als Kubernetes rausgekommen ist, und dann wurde Kubernetes quasi als das erste Produkt dort integriert. Und so hatten auch alle Teilnehmer an diesem, oder alle, die da was beigetragen dazu beigetragen hatten, die Sicherheit, dass es tatsächlich auch eine unabhängige Richtung geht. Wenn es jetzt Google hat, dann ist es so, Google könnte von heute auf morgen sagen, nee, haben jetzt keinen Bock mehr. Und dann stehen alle im Regen. Und da war, hat es schon, muss man sagen, schon so ein bisschen geknirscht auch. Ne? Das war schon so, dass es da eben noch, weil eben Knative noch nicht eine Foundation ist. Und das heißt, diese ganze Governance entsteht erst noch so richtig. Dass wer da hat denn jetzt da das wirklich das Sagen? Und vor allem, wer gibt uns die Garantie, dass wir dann auch, wenn wir was einbringen wollen, dass wir das auch weitermachen können? Da hat man sich jetzt aber zusammengerauft und es wird gerade eben so ein sehr offenes Governance-Modell entwickelt. Also zum Beispiel, man kann jetzt auch in die Steering Committee gewählt werden. Vorher war das eben Majorität, war eben von Googlern besetzt. Und inzwischen ist es so, dass eben da auch wird ein Prozess etabliert, der das ermöglicht, das dann auch besser zu verteilen. Ich finde es spannend, das so zu sehen, wie das so dynamisch entsteht. Also da ist unheimlich viel, nicht nur Technik dabei, sondern unheimlich viel auch Politik auch und andere Dinge und ja.
Und es war aber schon, wie heißt die Foundation nochmal, CNCF?
Cloud Native Computing Foundation.
Okay, und in der CNCF war Knative schon, oder es war schon Teil der Foundation, als Red Hat dazugestoßen ist?
Nee, das ist also, Knative ist nicht.
Ach, ist noch nicht?
Nee, okay. Ist noch nicht.
Kubernetes ist das.
Ja, ich dachte aber, dass das Knative damit dazugekommen wäre.
Das fängt beides mit K an.
Ja, über was haben wir heute nochmal geredet?
Nee, aber es wird auch definitiv nicht dazukommen. Also, okay, also es gibt auch keine Bestrebungen, Knative in die CNCF reinzutun.
Okay, und es ist auch keine Foundation, es ist wirklich nur, das meinst du sozusagen, es geht jetzt gerade um die Governance, wie es gerade aufgesetzt
genau,
ist, aber es ist
genau.
Keine Foundation, es
genau.
Ist noch...
Und natürlich würden wir schon gern sehen, dass es eine Foundation geht. Oder das ist auch, wie zum Beispiel bei Tekton, da wurde um Tekton herum eine eigene Foundation gegründet. Also Tekton, da gibt es die sogenannte CDCI Foundation, glaube ich, oder im Namen weiß ich nicht genau, aber es gibt eine eigene Foundation nur für Continuous Delivery. Und momentan ist es eher so, dass die Richtung geht, dass eben Knative und auch Istio zum Beispiel nicht in der Foundation landen, sondern dass es eben eine offene eigene Governance kommt und man muss dann halt auch dem Hersteller vertrauen, dass dann die entsprechenden Möglichkeiten gibt, da Einfluss zu nehmen.
Und wie viele Leute arbeiten aktiv an Knative aktuell?
Von Red Hat würde ich sagen, sind es bestimmt 10 bis 20 ungefähr. Bei Google noch wesentlich mehr, weil natürlich Google hat schon noch den größten Anteil. Red Hat ist der zweitmeiste Contributor zu Knative. Und Google hat natürlich mit, glaube ich, 60-70%. Da kann man auch schön sich irgendwo, ich weiß nicht genau wo, aber man kann die Statistiken sich angucken, wer was wie, auch welche Firma wie viel dazu beiträgt zu den einzelnen Projekten wie Kubernetes oder auch Knative. Aber insgesamt würde ich sagen 100.
Und die Diskussionen finden dann auch über GitHub statt, ja. Oder?
Ja, es gibt also quasi diese Working Groups, die treffen sich einmal in der Woche. Also heute wäre zum Beispiel diese kleine Working Group, würde dann so eine halbe Stunde dauern, jeweils. Und da werden dann Dinge eben besprochen und die eigentliche Arbeit läuft dann quasi über GitHub Issues. Und Pull Requests, da gibt es auch einen sehr rigiden Pull Request Review Prozess. Das heißt, es darf nicht jeder quasi den dann approven. Da gibt es dann genau verschiedene Rollen in Knative, wer dann was machen darf. Es gibt auch genaue Regeln, wann du welche Rolle erreichen kannst, also welche Stufe. Du musst dann mindestens schon ein halbes Jahr dabei sein, mindestens 50 Pull Requests abgegeben, so und so viele Reviews schon gemacht. Dann kannst du die Rolle dann als Committer zum Beispiel übernehmen.
Okay. Und jetzt im Beispiel in der Client Working Group, wie viele Leute seid ihr da?
Es gibt dann nicht jetzt so eine feste Zuordnung, aber so permanenter würde ich sagen 5, 6 Leute ungefähr.
Okay.
Also die dann immer bei jedem Meeting dabei sind.
Okay, und das heißt, ihr seid ja wahrscheinlich weltweit dann auch verteilt.
Genau.
Ihr arbeitet alle remote dann. Das heißt, ihr habt dieses eine regelmäßige Meeting und ansonsten läuft alles über GitHub Pull Requests.
Genau.
Und einfache Chats laufen.
Es gibt einen eigenen Creative Slack dafür. Mhm. Ist auch jeder auch eingeladen, da reinzugucken. Gibt es auch eine General-Liste, wo man auch allgemeine Fragen stellen kann. Und dann gibt es halt alle 6 Wochen eine Release. Also die Releases sind auch alle Timebox. Also es ist auch so, dass es auf jeden Fall immer alle 6 Wochen gibt es eine neue Release von Knative. Und also quasi für die Kernkomponenten alle 6 Wochen. Und der Client kommt eine Woche später, weil er natürlich die Abhängigkeiten anpassen muss auf die gerade releaseden anderen Kernkomponenten. Und da gibt es das hat sich jetzt so etabliert und das wird auch so weitergehen, dass das Ganze definitiv immer so in diesem Zyklus auch noch weitergeht.
Okay, und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen eine Teilfrage. Wie ist so eure Git-Strategie so? Habt ihr, also arbeitet ihr einfach auf Master-Branch und habt nur einzelne Feature-Branches oder wie?
Nee, es ist im Prinzip geht über Pull-Requests. Also Pull-Requests sind ja kurzlebige Feature-Branches, wenn man so sagen will. Und da gibt es im Hintergrund ein System, das nennt sich Pro. Das ist so ein eigenes, so eine Art Chatbot, kann man fast sagen, der dann über, dann gibt man in den GitHub-Comments immer über Slash LGTM, looks good to me, das heißt dann, dass ein Prüfer kann dann quasi jetzt da diesen Merge antriggern. Und dann gibt es dann auch immer komplettes Squash von dem ganzen Commit, das heißt, du nur einen einzigen Commit kriegst pro Pull-Request und dahinter läuft dann eine riesige CI-Matrix los. Und das wird aber alles jetzt zum Beispiel von Google gehostet und auch gewartet und dieses Pro kann man sich selber aufsetzen, aber es ist ein relativ mächtiges Tool, was eben auch von Kubernetes genutzt wird. Und bei Kubernetes ist natürlich die Dimension viel größer. Das sind ja Tausende von Entwicklern, die da gleichzeitig an dem ganzen Kernprojekt arbeiten und dadurch hat sich das relativ Menge entzerrt und man kann das gut damit arbeiten.
Und ja. Pro wird P-A-O, also wie?
P-R-O-W.
Pro, okay.
Pro.
Und das ist so eine Art GitHub-Bot, der eben diese Automatisierung mit sich
bringt. Ja, das ist eigentlich mehr, das ist ein ganzes CI-CD-System letztendlich. Und da gibt es dann so tausende Kommandos, die so ein bisschen an die Irr-Kommandos erinnern, mit dem Slash vorne dran. Und gibt es auch ein Kommando, das nennt sich ein /Joke und dann kriegst du einen Witz des Tages als Kommentar in dein GitHub-Issue mit rein. Das
ist mit Abstand wichtigste Feature, okay.
Gibt bestimmt noch eins mit Cats oder so. Keine Ahnung. LOL-Cats.
Okay, das heißt, und du arbeitest dann auch dauerhaft remote oder?
Ja.
Okay.
Genau, also es ist so, bei Red Hat gibt es ungefähr, würde ich sagen, 30% arbeiten komplett remote. Und in unserem Team sind alle remote. Das heißt, ich arbeite mit Kollegen zusammen aus Indien, jetzt ganz konkret beim Client. Der hat es immer ein bisschen schwierig, weil diese Zeiten für diese Working Group Meetings sind immer eigentlich ausgerichtet an die Westküste von Amerika und bei dem sind es halt immer nachts um 30:30 oder so.
Was macht der dann?
Der ist wach, der ist tapfer. Der schläft dann halt bis um 12 oder so. Keine Ahnung.
Das ist also Schichtmodell so.
Ja, der macht das ganz. Der ist sehr flexibel. Ja, und genau. Und sonst komplett remote, wir treffen uns einmal im Jahr, so zum großen Meeting in irgendeiner Großstadt in Europa. Und dann diskutieren wir, aber eigentlich passiert alles über Chat, aber auch viel Videokonferenzen. Da gibt es dann auch so Diskussionen, Meeting und auch diese Working Group Calls sind auch alles Google Hangout Chats, also wo du dann mit Kamera dann auch dich unterhältst und dann, genau.
Und wie viel ist jetzt bei dir Upstream, Downstream Anteil?
Also momentan ist es, würde ich sagen, 80-20 vielleicht, so 80% Upstream. Wo ich dabei bin und mein Kollege aus Indien macht es genau andersrum dann. Ne? Da würden wir dann, der ist dann mal downstream und da ist es dann schon, es ist auch ein komplexer Prozess, was man alles anstoßen muss, um dann zum Beispiel so offizielle RPMs von den Linux, von dem Client zu bauen, die dann in den Red Hat Linux Repositories erscheinen. Ne? Das ist dann, da muss man zig Schritte durchführen, um dann irgendwo hinzukommen und das ist schon eine eigene Kunst.
Okay, und wie ist dann so der Flow von Knative Open Source Repository hin zu eurer Serverless. Wie konform sind die Versionsnummern? Wie viel hängt Serverless hinten dran?
Also wir sind tatsächlich, würde ich vielleicht sagen, einen Schritt. Also wir haben jetzt quasi unsere neueste Version des Produkts rausgebracht und da ist die Version von vor 6 Wochen drin.
Ah, okay.
Und es ist so, dass aber, was ich da auch sehr spannend finde, ist, dass diese Wechselwirkung zwischen Downstream und Upstream, es geht nicht nur in eine Richtung, ne? Also hört sich zwar so an mit Up- und Downstream, aber zum Beispiel haben wir einen eigenen Knative-Operator entwickelt für die Installation von Knative selber. Also bei Red Hat wird dann, oder OpenShift wird viel mit sogenannten Operatoren gearbeitet. Und diese Technologie, wie man das quasi sehr flexibel installieren kann, das wandert jetzt gerade nach Upstream. Das heißt, die Ideen, die wir quasi im Downstream ausgearbeitet haben, die werden dann auch quasi in Upstream, wenn Upstream meint, das ist eine gute Idee, ist dann auch übernommen. Und das ist schon so witzig, dass es auch diese Wechselwirkung gibt. Aber ansonsten sind auch alle, die im Downstream sind, die arbeiten dann auch kräftig mit abstrahieren. Und auch das Schöne ist, dass das Delta tatsächlich jetzt zwischen dem Produkt, was wir dann auch bauen, und ich meine, viele bauen dann auch was dazu, auf welche Schleifen, die dann an das Produkt angepasst sind, dieses Delta ist sehr gering. Das heißt, wir sind eigentlich schon ein sehr reines Canadip, sagen wir mal so. Und das ist nicht jetzt verwässert, sondern es ist sehr, sehr eng an dem Upstream mit dran. Das ist auch wichtig für uns, weil wir dadurch natürlich den Maintenance-Aufwand auch geringer halten. Ne?
Das klingt doch gut. Dennis, sind deine Arbeitsweisenfragen alle zu Genüge beantwortet? Oder möchtest du noch eine Frage über Prozentzahlen stellen?
Nee, wir hatten ja schon ein bisschen. Prozente hatten wir eben. 80, okay. 20.
Man wusste gar nichts.
Ja. Nee, bin ich schon sehr zufrieden.
Man merkt mal, dass der Roland schon ein paar Folgen gehört hat. Er wusste, er muss ein paar Prozentzahlen. Ja, es ist ab und zu mal, der Dennis ist immer mal.
Okay. Auf Pro, ja.
Er mag Zahlen. Er mag Zahlen.
Das ist gut. Ja. Wie viel Spaß hast du bei dem ganzen Projekt? Auf einer Skala von 0 bis 10?
Also, ich muss sagen, 10. 10 plus würde ich sagen sogar.
Ja?
Also, es macht unheimlich Spaß, weil es einfach sehr dynamisch ist. Man ist einfach dabei, wo Dinge entstehen, die wirklich, wo es nur nicht so abgegraster Grund ist. Also Serverless ist ja wirklich noch sehr flexibel. Jeder interpretiert es ja auch anders. Und es ist spaßig, weil man auch in Konkurrenz steht zu anderen. Da sieht Dinge ein bisschen neu. Natürlich ein bisschen anstrengend ist es schon, weil man dann auch immer wieder Dinge, die man vielleicht mal ausprobiert hat, nicht so funktionieren. Dann muss man das wieder neu machen. Aber insgesamt finde ich das super toll. Also macht sehr viel Spaß.
Sehr schön. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen. Fabi meine Intention direkt erkannt und sofort den Sound eingespielt.
Wir ich hab's an deinen Augen erkannt.
Pick of the Days. Fabi, dein Pick of the Day.
Mein Pick of the Day hat nichts mit Knative zu tun, ist ein Mac-Tool. Und zwar bin ich gerade parallel dabei. Meine Freundin hat einen Berg von Videokassetten angeschleppt, von alten, von Kinderzeiten, die ihr Papa irgendwann mal aufgenommen hat. Wir haben uns also ein paar Tools besorgt, mit denen wir diese
Videos. Nee, VHS. Nee,
VHS. Was?
Nee.
V8 ist die Engine, auf der Node läuft.
Ah, krass.
Muss man. Aber VHS, das sind diese Videokassetten.
Aber VHS sind schon diese breiten Videokassetten.
Ja. Muss ich echt erklären, was eine Videokassette ist?
Das sind diese runden, die so.
Aber unter Videokamera, ich verstehe darunter diese.
Mini-DV.
Es gab diese.
Mini-DV, ja, die glaube ich. Und es gab auch noch Video 2000.
Genau, es gibt noch irgendein, also auf jeden Fall gibt es noch. Ich muss auch einen Haufen Adapter bestellen. Das könnten auch eigene Pick of the Days sein, weil es irgendeine, wie auch immer, die kleinen Videokassetten heißen, die man in so einen Adapter von einer großen Videokassette machen muss.
Und die meine ich nämlich. Ich glaube, die haben irgendwas mit einer 8 in Mom.
Ja, vielleicht. Ja. Die. V8.
Super 8 gab es.
Super 8.
Ja, Super 8 ist es, glaube ich. Da haben wir es.
Danke sehr. Dank.
Ja, genau.
Was auch super ist, man muss wissen, dass du deine Freundin schon seit dem Kindergarten kennst, oder?
Seit eigentlich fast der Geburt, ja.
Okay. Deswegen gibt es auch diese Aufnahmen vielleicht.
Nee, die sind ja nicht von uns, die sind nur von ihr. Ich muss sie nur überspielen.
Ach so.
Also ich bin nicht drauf auf den Videos leider, aber wir haben Bilder miteinander von Kinderpartyzeiten. Naja, auf jeden Fall, da gibt es ein Tool, das eigentlich für alles, was man irgendwie komprimieren will, was Filme angeht, da sehr wichtig ist, weil das direkt aufgenommene Material ist groß.
Handbrake.
Ha! Ja, sehr gut. Ha. Genau. Handbrake ist, man muss man kennen, wenn man,
muss man
mit dem Mac unterwegs ist und alles Mögliche komprimieren will. Das da einmal drüber gehauen, ich muss nicht gigabyteweise altes Videomaterial auf meinem Computer speichern.
Kurze Nachfrage, bist du dir sicher, dass es nur ein Mac-Tool ist?
Nein. Okay. Kann ich nachgucken. Bin ich mir natürlich nicht.
Ich kann ganz sicher sagen, ich bin mir da nicht sicher.
Ich kann ganz sicher mit 100%, aber weil wir es ja vorhin auch schon.
Ist das so eine Ananas?
Ah. Ja. Das Ananas und ein Cocktail. Der Cocktail ist viel wichtiger.
Genau. Ja.
Also hier vor Download Handbrake von Mac, other platforms. macOS, Windows, Linux, alles dabei.
Endlich mal ein breiter Tipp von Fabi.
Wenn wir hier bei Videokompression sind, gibt es eigentlich noch Super für Windows?
Wie wird das geschrieben?
Super.
Super, super Windows Videokomprimierung. Müssen wir das jetzt googeln? Warum? Willst du darüber was erzählen? Nee, oder ist das einfach nur so eine Interessensfrage?
Ich fand das eigentlich immer besser und dann hatte ich kein Windows mehr. Und dann
super Windows, der erste Treffer ist, Windows ist nicht super.
Okay.
War nur ein Witz, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Nee, weiß ich nicht.
Okay, dann macht Sebi mal weiter mit seinem Pick of the Day.
Mein Pick of the Day ist schon wieder eine coole App. Und zwar eine, die zum Jahreswechsel, gute Vorsätze und so weiter. Die App heißt Streaks und die ist zufällig ein bisschen artverwandt mit dieser Workout-App. Und in dieser Streaks-App kann man halt so Sachen festlegen, wo man einen Streak erzeugen möchte, wie zum Beispiel irgendwie
3 Tage hintereinander 10 Sit-Ups machen.
Kann man das mit Freunden teilen?
Das habe ich nicht. Ich habe keine Freunde. Nee, ich habe es noch, nicht rausgefunden.
Nee, weil Benny wollte immer mal so ein Ding haben, wo er irgendwie zum Beispiel das biermäßig tracken kann. Wer mehr Abende hintereinander Bier
aber trinken. Kann ich irgendeine Streak erzeugen, oder was?
Du kannst dir das aussuchen. Also du, kannst
du hast keinen Alkohol trinken zum Beispiel als Streak, sehe ich da gerade.
Was?
Du hast bestimmt gerade keinen Alkohol trinken.
Ist das ein, Alkohol trinken ist als Streak.
Ach so.
Nee, ich gucke gerade mal, was es so gibt. Zum Beispiel eine gesunde Mahlzeit essen, Hausaufgaben erledigen, mit dem Hund Gassi gehen, Smoothie trinken.
Oder Titel der Aufgabe eingeben. Ich kann doch was Eigenes. Eigene
du kannst,
Aufgabe.
Ja, ja, du kannst das. Das sind halt so ein paar Vorschläge. Oder spazieren gehen, Radfahren im Stehen, achtsame Minuten, Treppen steigen, mehr Kalorien essen, Kalorienmenge reduzieren, mehr Ballaststoffe essen. Also kann man sich so ein paar Sachen aussuchen, die vielleicht einen inspirieren, kann das aber auch irgendwie wählen.
Mhm.
Und das,
okay, ich ganz gut, das ist dein höchster Streak von was.
Und das erinnert dich dann daran, dass du das machen willst oder heute noch nicht gemacht hast. Oder sowas wie, trink mal wieder ein Glas Wasser. Ja. Krempel, ja, also.
Was ist denn dein höchster Streak?
Und das ist, die App ist ziemlich gepolished, die kostet auch 2 Euro oder so, die hat auf jeden Fall Widgets dabei. Das Coole ist, du kannst in den Notifications, die von der App kommen, siehst du auch immer so eine Vorschau, also so halt alle, in das ganze alle Toolset vom, genau, das eingebaut. Toolset vom Betriebssystem voll ausgenutzt.
Fantastisch.
Ja. Finde ich eine ziemlich coole Sache.
Und wenn ich da frage, habe ich es noch Fragen noch
eigentlich. Ich zweimal ignoriert.
Was ist dein längster Streak
zum Schluss? Okay, also willst du es nicht mit uns teilen?
Mein längster Streak?
Also von was und wie hoch?
Von was? Ich glaube einfach Wasser trinken am Tag.
Echt?
Ich glaub, und da ich es noch nicht so lange habe, sie gucken. Vielleicht habe ich es irgendwann mal vergessen einzutragen.
Vergessen,
23.
23 Tage, oder was?
Ja.
Hast du Wasser getrunken?
Ich, ja.
Das ist gut.
Ich würde hoffen, schlecht, dass du sie vor 23 Tagen installiert hast, die App.
Okay, die Streaks.
Luft
okay.
Atmen.
Was? Vielen Dank. Roland.
Ja, also ich habe was anderes. Und zwar kommt es aus der Vorweihnachtszeit. Da habe ich nämlich bekomme ich immer meinen IoT-Collar und bastle immer ganz viele Sachen an meinem Home-Server rum.
Mhm.
Und da gab es so coole WLAN-Steckdosen. Und die waren, kosten so um die 10 Euro, sogar günstiger. Und das waren zwar so chinesische Dinge, aber die kann man flashen. Und da kann man quasi die flashen, dass sie dann über MQTT mit meinem Home-Server sprechen können. Das heißt, sie senden dann immer Nachrichten ab und ich kann dann quasi immer die dann schön in der Datenbank aufnehmen. Die haben auch zum Beispiel Strommessung dabei und das klappt alles für 10 Euro. Die heißen dann so wie Blitzwolf oder Gosund. Wenn man auf Amazon da googelt, dann findet man die auch.
Okay.
Und wie gesagt, wenn man diesen Zoo betreibt, dann ist es halt blöd, weil die halt immer nach China funken. Ne? Aber man kann die ganz leicht selber flashen.
Okay.
Früher war das immer so ein bisschen aufwendig, weil man musste dann quasi immer so 3 Pins genau treffen, dass man die dann auch quasi hardwaremäßig flasht. Aber es gibt jetzt so einen sogenannten OTA-Flash-Modus, wo du dann quasi dann richtig dich reinhacken kannst. Das haben die Jungs von Heise irgendwo gemacht, mal gezeigt. Und damit kann man dann die dann reinpacken und dann hängen die dann quasi jetzt an meinem Fernseher oder an der Waschmaschine zum Beispiel. Also die können auch relativ viel Strom ab, also die können so 3,5 Kilowatt.
Okay.
Was
kann ich gut diesen Heizlüfter mit betreiben?
Ja, ja, genau, Heizlüfter, genau, das wird schon noch gehen. Um quasi einfach zu gucken, wann wo die Peaks sind. Und das ist ganz lustig auf Grafana, so wie es halt ist hier, das ist dann ganz cool. Und wie gesagt, super günstig, kostet so, also bei Black Friday waren das so 9 Euro pro Steckdose.
Und die stecke ich aber
der größte. Nee, Fabi, erstmal die einfache Frage.
Unterputzdose oder ich stecke sie in meine Steckdose?
Also, die gibt es tatsächlich als Aufdose, aber das Coole an denen ist, die sind super schmal. Das heißt, du kriegst wirklich auch 3 Stück nebeneinander auf einer Mehrfachsteckdosenleiste. Und dann wäre so der nächste Pick 1b, genau. Der nennt sich Shelly und das ist nämlich die Unterputzdose.
Ah, okay.
Auch WLAN. Und das Coole an denen ist, dass man tatsächlich, dass die synchronisiert auch mit dem Schalter. Also wenn man dann quasi schaltet, dann kriegt die das auch mit, dass du da auch wirklich den Zustand einer Lampe zum Beispiel. Das heißt, wenn du dann über WLAN den Schalter schaltest, dann weiß es, dass er aus ist. Und dann, wenn du aber mit dem Schalter selber auch nochmal schaltest, weiß es auch wieder, dass es an ist. Und dann weiß er auch, was er beim nächsten Mal mehr machen muss. Das heißt, die sind immer synchronisiert.
Cool.
Was richtig cool ist. Aber da habe ich mich nicht getraut einzubauen, weil da muss man so ein bisschen Elektrotechnik können. Und es ist zwar nicht schwer, weil da halt 1000 Kabel da reingehen. Es gibt auch Anleitungen, aber das habe ich mir nicht... Ja. Muss ich noch machen.
Komm, Dennis, jetzt du. Was ist deine schlaue Frage?
Ich habe einfach gesagt.
Einfach.
Also, das Gegenteil von einfach ist nicht schlau.
Okay, ja.
Du Dummkopf, Fabi.
Ich stelle einfach keine Fragen mehr.
Nee,
Dennis ist böse.
Gegenteil, Aufgaben schwarz.
Vergessen.
Was ist das Gegenteil von schwarz?
Ich wollte fragen, der Hauptvorteil ist also der Preis.
Der Vorteil ist der Preis und der Formfaktor und dass es eben mit einer Open-Source-Software geflasht werden kann. Das kann nicht jetzt bei jeder Steckdose machen und die nennt sich Tasmota, die Software. Die ist richtig cool, weil die eben nicht nur MQTT spricht als über Events, sondern die kann auch kannst du dann über Emulation auch mit Alexa zum Beispiel ansprechen. Du kannst, hast eine eigene Web-Oberfläche dafür, die du dir anschauen kannst.
Okay, ich glaube, wir müssen nach dem Podcast gleich noch mal ein bisschen weitersprechen.
Ja,
ja, das können wir fast eine zweite Folge dazu machen. Ja.
Okay.
Ja, cool.
Ja.
Ja. Dann Roland, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Und für diese Einblicke, war auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ja.
An unsere Hörer noch der Hinweis, dass unser nächstes Meetup am 27. Februar stattfindet zum Thema HTTP Headers for the Responsible Developer mit Stefan Judis.
Ich bin begeistert, Dennis, weil wir sind ja mittlerweile durch unser einwöchiges Pattern sind wir ja dabei, Folgen voraufzunehmen. Und dass du jetzt aus dem Kopf wusstest, dass diese Folge vor dem nächsten Meetup stattfindet.
Ja, ich bin zur Sicherheit habe ich nochmal gerade nachgeguckt, aber das ist so. Also alle, die im Rhein-Main-Gebiet sind, Bad Nauheim, nah an Frankfurt und Gießen dran, kommt gerne vorbei. Eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Tschüss.
Ciao.